Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke. Auf meinsportpodcast.de.
Der letzte Titel des Snookerjahres 2021 geht an Ronnie O'Sullivan. In einem durchaus unterhaltsamen Endspiel schlägt der Engländer den Australier Neil Robertson mit 10-8. Darüber müssen wir reden und das tun wir hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de am Montagmorgen. Und dazu begrüße ich Kathi Hartinger bei mir. Hallo Kathi.
Guten Morgen Christian. Letzte Runde, bevor wir zum Finale kommen. Ist es nicht echt krass, wie lange am Stück wir jetzt schon Snooker haben? Also ich freue mich tatsächlich auch auf eine Weihnachtspause, bin ich ganz ehrlich.
Wie Pause? Von Snooker kann man Pause haben. Das ist ja was ganz Unmögliches. Außerdem geht es erstmal weiter mit der Championship League heute. Der wichtigste Titel einer jeden Saison beginnt nun zu laufen. Oder? Die ja. Championship League, müssen wir gucken.
Die muss man natürlich gucken. Ich meine, Karen Wilson wird sie gewinnen. Stimmt. Danach kann man sich ein paar alte Wiederholungen anschauen von WM-Finals 2005 zum Beispiel. Und das wird eine richtig gute Sache.
Warum nicht 2006? Viel interessanter, das deutlich bessere Match.
Oh, da hast du natürlich recht.
Spaß beiseite. Lass uns über das gestrige Match reden zwischen Ronnie O'Sullivan und Neil Robertson. Und wenn man so allgemein, ohne jetzt ins Detail reinzugehen, auf dieses Match zurückblickt, kann man eigentlich eher davon reden, dass Neil Robertson dieses Finale verloren hat und nicht nur Ronnie O'Sullivan gewonnen, oder? Also gerade gemessen an der ersten Session darf der Australier dieses Match eigentlich nie und nimmer verlieren.
Ja, das gab so mehrere Stellen im Match, an denen der Neil Robertson hätte quasi gewinnen müssen, aber er hat es irgendwie nicht richtig auf den Tisch gebracht in den entscheidenden Momenten. Gerade die erste Session hätte deutlicher an ihn gehen müssen. Er hat ja sehr gut angefangen hier mit der 72 im ersten Frame, 62 im zweiten Frame. Dann der dritte Frame ging recht knapp an Ronnie O'Sullivan. Der vierte auch, schon stand es 2-2. Also Ronnie hat es geschafft, immer irgendwie dran zu bleiben, obwohl er in der gesamten ersten Session nur ein einziges Break von mehr als 50 Punkten geschafft hatte. Das war in Frame 7, das war eine sehr schöne 90. Aber ansonsten war der definitiv mal wieder so angreifbar, schlagbar. Es gibt ja schon einen Grund, weshalb er so lange auch aussah, jetzt halt Stuart Bingham keinen Top-16-Spieler mehr geschlagen hatte. Und entscheidend für die Session war dann natürlich irgendwo dieser achte Frame, wo Ronnie O'Sullivan was getan hat, was er sonst sehr selten tut, nämlich um Snooker zu kämpfen. Und das hat man sich schon eigentlich auch gerne mal angesehen zur Abwechslung, oder? Wie ging es dir da?
Ja, vor allem, das war ja nicht einfach nur um Snooker kämpfen, sondern Ronnie O'Sullivan hat in diesen paar Minuten, diese letzten Minuten des achten Frames einfach gezeigt, was für ein genialer taktischer Spieler er auch einfach ist, wenn er es denn mal öfter abrufen würde. Er kämpft ja selten um Snooker, teilweise ja schon, wenn er nur einen braucht, geschweige denn bei mehreren. Also hat mich schon eher gewundert, dass er überhaupt an den Tisch gekommen ist. Und dann legt er einen Snooker nach dem anderen und einer ist stärker als der andere. Neil Robertson hat, glaube ich, ein paar Dellen in seinem Kö jetzt drinne vom auf die Bande klopfen gestern. Nur allein diese 3-4 Snooker in Folge, die ja dann auch noch erfolgreich waren. Also das war einfach nur bärenstark und zeigt, dass Ronnie O'Sullivan nicht nur mit seinem Lochspiel begeistern kann, vor allem in der ersten Session gestern hat er nur ein höheres Break gespielt überhaupt, sondern eben auch mit seinem taktischen Spiel. Also besser geht's eigentlich nicht.
Genau, das würden wir definitiv gerne öfter mal sehen. Das stimmt, das stimmt. Und so stand es dann eben sehr, sehr ausgeglichen nach der ersten Session mit 4-4. Und dass Neil Robertson da nicht mal zumindest mit dem kleinen 5-3 Vorsprung rausgegangen ist, das war schon ein schlechtes Vorzeichen irgendwo für den Abend. Und auch am Abend galt eigentlich wieder, dass Neil Robertson am Anfang des Matches sehr viel besser war als Ronnie O'Sullivan. Also die ersten 4 Frames vor dem Mid-Session-Interval hatte er durchaus im Griff. Er hat sich den ersten Frame der Abendsession geholt. Der zweite Frame der Abendsession war vielleicht der schlechteste Frame des gesamten Matches. Da hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Dann aber Neil Robertson mit der 128. Einen Frame drauf, Neil Robertson mit der 88, obwohl Ronnie O'Sullivan da auch schon eine signifikante Anzahl an Punkten geholt hatte in dem Frame. Also Neil Robertson spielte da die Clearances. Und er trat mal wieder so ein bisschen mehr auf, auch wie Neil Robertson am Tisch, so von der Körpersprache her, so dieses sehr Dominante, was er ja an sich hat und was viele, viele Gegner einschüchtert, das hatte man zu dem Zeitpunkt zumindest ansatzweise bei ihm wieder gesehen. Und als es dann eben so schön 7-5 stand, da dachte ich mir schon tatsächlich, Mensch, Neil, da zeigst du doch mal, so müsste das ganze Match eigentlich laufen. So, du könntest den Ronnie O'Sullivan hier mit 10-3 schlagen oder so, wenn du diese Phase mal länger ausdehnen könntest. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich schon, okay, jetzt hat der Neil Robertson irgendwie sein bestes Ich gefunden am Tisch und zieht das jetzt ziemlich gnadenlos durch, aber das sollte dann überhaupt nicht der Fall sein nach dem Interval.
Nee, da kam ein Ronnie O'Sullivan raus, wie ein Berserker, muss man ganz klar so sagen. 5-7 hinten, bis zu diesem Zeitpunkt ein einziges Break von mehr als 50 Punkten gespielt, die 90 aus Frame 7. Ansonsten lief da ja nicht so viel zusammen, Breakbuilding technisch. Und dann kommt er aus dem Mid-Session-Interval und dreht dieses 5-7 in knapp 36, 37 Minuten zu einer 9-5 Führung. Also das war ein Ronnie-Spezial, womit ich, glaube ich, also zumindest ich, viele andere wahrscheinlich auch nicht, zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit gerechnet hätten. Und ich glaube, das war auch ein kleiner Nackenschlag für Neil Robertson zu dem Zeitpunkt.
Ja, der wurde plötzlich einfach überrannt und ich weiß nicht, klingelt da was? Bei mir auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen die Geschichte wie gegen Jimmy Robertson, wo sich Ronnie auch sehr zurückgehalten hatte vor dem Mid-Session-Interval. Das Match ging natürlich auch nur über eine Session. Und dann kam er nach dem Interval raus und Jimmy Robertson holte keinen Punkt mehr. Ja, also das hatte ein bisschen was davon. Neil Robertson hatte in Frame 14 Chancen und die hätte er eigentlich nutzen müssen, um diese Lawine aufzuhalten, aber er hat es nicht getan und so war er dann plötzlich sehr schnell komplett mit dem Rücken zur Wand. Ronnie O'Sullivan mit zwei 77er Breaks in Frames 15 und 16, das sollte interessanterweise nicht mal sein letztes 77er Break sein des Matches. Irgendwas ist mit der Zahl für Ronnie offenbar, also das war sein Lieblingsbreak am gestrigen Tag. Aber ja, also das war wieder die typische Ronnie-Taktik, den Gegner so ein bisschen vielleicht in Sicherheit wiegen, so ein bisschen den Gegner so in dem Glauben lassen, er müsse nur das weitermachen, was er jetzt tut, dann würde er das schon schaffen über die Ziellinie. Ja, und dann kommt ein ganz anderer Ronnie aus der Pause raus. Ich weiß nicht, ob es da Eis gab oder Kekse oder alles zusammen, aber es hat auf jeden Fall funktioniert und Neil Robertson musste sich nochmal so ein bisschen im Match halten und das gelang ihm immerhin.
Ja, zumindest kurzzeitig mit einer 78 nochmal verkürzt und im 18. Frame dann eigentlich auch die erste Chance bekommen und dann bekam er ein sehr merkwürdiges Miscue, hat seinen Kö zumindest sehr gefrustet angeschaut zu dem Zeitpunkt und das sollte dann sein letzter Stoß sein. Wieder eine 77, was sollte es auch anders sein? Ronnie gestern entweder mit 90er Breaks oder mit 77er Breaks, was anderes über 50 gab es da nicht. Und dann war das Match entschieden. 10-8 Sieg für Ronnie O'Sullivan, der danach im Interview natürlich das alles wieder relativ locker genommen hat, eigentlich sich seine guten Momente eher aus seinen Runs und aus dem Trainingslager, aus dem Fitnessstudio holt. Neil Robertson sah etwas nah am Wasser gebaut aus. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Muss er eigentlich gar nicht, oder? Nach der Woche?
Ja, ich glaube, das war mehr als jetzt ein Traurigsein, so eine allgemeine Emotionalität, ne? Weil plötzlich auch dann das Adrenalin so ein bisschen weggeht und er vielleicht wieder so ein bisschen den Blick hatte auch für das größere Ganze. Und zwar mit seinen gesundheitlichen Problemen und dass er jetzt im Finale stand und dass es so lange geklappt hat. Und dass er irgendwie wieder da ist und also ich glaube, da war ganz viel davon bei, jetzt viel eher als, Mensch, ich habe im Finale gegen Ronnie verloren. Wobei natürlich die Art und Weise da am Schluss mit diesem, ich meine, stell dir mal vor, du bist Neil Robertson, ich weiß gar nicht, ob der die Championship League spielt die Woche, ich glaube nicht, aber stell dir mal vor, du bist Neil Robertson und dein letzter professioneller Snooker-Stoß in dem Jahr ist sowas, also so ein Miscue, das ist schon ein bisschen seltsam, oder das ist man auch eher nicht gewohnt. Klar, ich meine, jeder außer dem letzten Turniersieger hat sein letztes Match verloren in der Saison. Das ist ja so ein bisschen das Naturgesetz des Snookers. Aber ja, das war jetzt natürlich extra bitter für Neil Robertson, dass er sich so quasi verabschiedet hat. Trotzdem, ich glaube, das war so eine allgemeine Emotionalität, einfach bedingt durch seine letzten Wochen. Und es ist ja auch schön zu sehen. Und ich glaube, er ist einfach richtig happy, dass er wieder zurück ist. Und wir sind auch sehr, sehr glücklich, dass er wieder zurück ist. Also schön, da die Emotionalität zu sehen, die Ronnie O'Sullivan doch bisweilen hat vermissen lassen.
Und man kann sagen, aus dem Zweikampf um die Weltranglistenspitze ist zumindest ab zum jetzigen Zeitpunkt erstmal ein Dreikampf geworden zwischen Mark Selby, Judd Trump und Ronnie O'Sullivan, sind jetzt eng aneinander gerückt. 70.000 Pfund knapp Unterschied zwischen den beiden. O'Sullivan nur noch mit knapp 22.000, 23.000 Pfund Rückstand auf Judd Trump. Also zumindest in dieser Hinsicht auch mal wieder ein bisschen Spannung an der Weltrangliste.
Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Trotzdem muss man ja sagen, Ronnie O'Sullivan, also dem geht ja, glaube ich, auch dann einiges an Preisgeld wieder verloren, ganz zum Ende der Saison. Und ja, es sind ja doch immer eher mathematischere Spielereien, die diese Weltrangliste im Moment auszeichnen. Wer dann wieder wann welches Geld verliert und so. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass da nochmal ein anderer Name mitmischt. Das nimmt vielleicht auch ein bisschen so den Druck raus bei den anderen beiden, so diese ewige Diskussion, dass sie jetzt mal ein bisschen frischen Wind reinbekommt. Natürlich sehr, sehr spannend, wie Ronnie O'Sullivan hier wieder mitmischt, obwohl er ja doch sehr selektiv ist in seinen Matches, in seinen Turnieren, aber auch in seiner Form. Also eine interessante Entwicklung auf jeden Fall.
Lass mich doch mal ein bisschen Spannung reinreden in Sachen, die absolut keine Spannung mehr bieten. Aber gut. Weltrangliste mal passé. Ronnie O'Sullivan gewinnt den World Grand Prix. Mark Williams gewinnt diverse Turniere im laufenden Jahr. Auch John Higgins hat in diesem Jahr einen Titel geholt und danach 238 Finals in Folge verloren. Die 93er-Generation will's, 92er-Generation will's noch nicht so ganz sein lassen, oder?
Ja, also ich meine, werden die jemals aufhören? Ich bin mir unsicher. Also ist ja auch schön. Es ist doch schön anzusehen. Ich finde es gut, dass es jetzt nicht so diese unglaubliche Dominanz ist wie vor einiger Zeit, wo man ja nur noch über die drei geredet hat. Das ist doch gut, weil Snooker braucht schon auch ein bisschen Raum zum Atmen für die Jüngeren. Aber es ist sehr, sehr schön anzusehen, dass die alten Herren noch solche Leistungen zeigen. Ich meine, also John Higgins ist ja wirklich mit der Spieler der Saison gewesen jetzt in der ersten Hälfte. Auch wenn es da jetzt eben für keinen Titel gereicht hat, sondern der Titel aus der letzten Saison stammt. Aber auch da hat er alles überrannt. Mark Williams immer mal wieder sehr gut unterwegs. Ronnie jetzt mit seinem Titel. Also es ist eine schöne Abwechslung auf jeden Fall. Aber mich freut noch mehr quasi, dass wir die UK Championship hatten mit den frischen Gesichtern und dem frischen Sieger. Also ich glaube, das ist langfristig für den Snookersport wertvoller als jetzt der so und so vielte Ranglistentitel für die 92er-Generation.
Die UK Championship war ein fantastisches Turnier. Das stimmt absolut. Vielleicht das Beste des Jahres. Insgesamt auch einfach von der Qualität her, von den Matches, von den Überraschungen her und so weiter. Also da gab es auf jeden Fall wenig, was rankommt. Ronnie O'Sullivan gewinnt auf jeden Fall den World Grand Prix mit einem 10-8 gegen Neil Robertson, holt den letzten Titel des Jahres. Heute geht es snookertechnisch weiter mit der Championship League. Die erste Gruppe des Einladungsturniers wird gespielt mit Gary Wilson, Graham Dott, Jack Lisowski, Liang Wenbo, Tom Ford, Zhu Yulong und Ryan Day. Übermorgen steigt dann schon die zweite Gruppe tatsächlich bis direkt an Weihnachten ran, wird Snooker gespielt, Xiao Guodong, Lü Ning und Joe Perry werden dann noch einsteigen. Für die 10 Spieler sind die Weihnachtsferien also noch nicht da, die werden erstmal noch Snooker spielen und im neuen Jahr, Kati, hören wir uns dann zum Masters wieder, ne?
Auf jeden Fall. Ich glaube, so eine schöne Weihnachtspause ist jetzt genau das Richtige nach diesem Marathon der letzten Wochen. Und das gilt für die SpielerInnen natürlich genauso wie für uns. Und dann sind wir mit frischer Energie wieder zum Masters am Start. Und da sind natürlich jetzt auch ganz interessante Leute dabei. Luca Brisselia leider nicht. Da wäre wieder Zeit für eine Wildcard gewesen, wenn du mich fragst. Aber ja, also Masters, das wird wieder super elegant, das wird super schön. Ich denke mal, vorsichtig hoffe ich darauf, dass wir Leute vor Ort haben werden beim Masters dieses Jahr und vielleicht auch wieder unsere VIP-Sofas. Also nochmal wieder über ein paar kleine Details und den großen Glamour des Snookersports zu sprechen bei diesem Einladungsturnier. Das wird auf jeden Fall eine schöne Art sein, das neue Jahr zu begrüßen auf die Snooker-Art.
Und das werden wir dann auch tun, wenn die Zeit dafür ran ist. Euch erstmal ein fröhliches Weihnachtsfest. Danke fürs Zuhören, danke fürs Treue halten. Danke, Kathi, für die letzten Wochen und Monate. Und bis dahin beim nächsten Mal, wenn es heißt Total Clearance auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.